Lesen. Lese noch einmal den Vers, den wir gestern Abend zum Abschluss gehabt haben. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Bis hierher. Übrigens, meine Brüder, kommt jetzt wieder ein neuer Gedanke hinzu. Wir haben gestern ja gesagt, dass Paulus in diesem Brief eigentlich die Freude in besonderer Weise zum Ausdruck bringt. 15 Mal kommt das ja vor, sich freuen, Freude haben im Herrn. Immer wieder diese Aufforderung, freut euch in dem Herrn. Er lässt es sich auch nicht verdrießen, ab und zu einmal sie zu wiederholen. Wir wissen nicht, ob er noch mehrere Briefe geschrieben hat an die Philipper. Vielleicht war es auch seine mündliche Mitteilung. Auf jeden Fall, er deutet an, dass es notwendig ist, dass wiederholt wird und dass es in uns befestigt werde. Das ist auch ein pädagogischer Merksatz, das weiß jeder Pädagoge. Durch Wiederholung bleibt vieles bei uns hängen. Und so wollen auch wir, wenn wir manches schon wissen, es als eine gute Wiederholung ansehen und dann auch immer etwas Neues hinzulernen. Liebe, es kommt aber plötzlich in diesen lieblichen Brief eine verhältnismäßig harte Sprache. Und ich habe schon zur Einleitung gesagt, Paulus hat auch an die Philipper eine Mahnung ausgesprochen und sie unterrichtet, dass gerade auch in die Gemeinde der damaligen Zeit Judaisten, das heißt die aus den Juden eingebrochen sind und die größten Feinde des Apostels Paulus waren eigentlich seine Genossen aus seinem Volke Israel. Sie hatten ja auch veranlasst, dass er eingesperrt wird. Und wenn wir einmal Apostelgeschichte 24 nachlesen, da wird uns gesagt, dass er wegen der Botschaft der Auferstehung Jesu Christi willen vor dem Felix, dem König der damaligen Zeit, vorgeführt wurde und später verurteilt wurde. Paulus war diesen Juden ein ungeheures Ärgernis. Überall, wo er hinkam, in alle diese Hafenstädte, da verkündigte er in großer Vollmacht diesen Christus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Und das war natürlich für die Juden furchtbar. Die dachten, jetzt haben wir endlich Ruhe vor diesem Jesus, der die ganze Leute unruhig gemacht hat und abgezogen hat. Und jetzt kommt der Paulus und verkündigt, dieser sei auferstanden. Und viele glauben an ihn. Der Paulus muss von der Bildfläche verschwinden. Das haben sie erreicht. Er wurde eingesperrt. Aber diese Feinde des Evangeliums, die haben auch schon versucht, jetzt in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Und der Apostel Paulus warnt ja auch in der Apostelgeschichte 20 davor, dass nach seinem Abscheiden Wölfe in die Versammlung einbrechen werden und versuchen werden, die Gläubigen hinter sich nachzuziehen. Und da war es vor allen Dingen zwei Richtungen, die die Gemeinde damals gefährdeten. Das eine, das waren die Juden, und das andere, das waren die aus den Nationen, die sogenannten Gnostiker. Das waren so diese ganz klugen Leute aus den Ägyptern, aus den Griechen, die von der Philosophie herkamen. Wir können uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, in welchem Spannungsbogen diese ersten Gemeinden lebten. Wir meinen immer, da wäre volle Harmonie gewesen. Lieben, das ist nicht so. Da gab es enorme Unterschiede. Die Juden sind sowieso sehr schlecht, gewissermaßen unter einen Hut zu bringen. Man sagt als in Israel, 3 Juden, 4 Meinungen, da ist was dran. Es gibt alleine in Jerusalem 1100 Synagogen. Wir kennen natürlich nur diese ganz große Synagoge neben dem Religionsministerium, das ist dann die Staatssynagoge, wo die großen Empfänge sind. Das ist eine gewaltige Sache. Schöne Glasfenster, bunte Glasfenster, alles sehr großzügig angelegt. Aber wenn 10 Juden zusammenkommen und sich einig sind, dann können sie eine neue Synagoge gründen. Es müssen immer 10 sein, das ist das Mindeste. Das sagt das Gesetz. Und da können Sie in einer Stube, so wie wir heute Stubenversammlung haben, kommen Sie dann in der Stube zusammen. Und wenn man sich fragt, ja, warum kommen denn nicht gemeinsam zusammen? Dann liegt es daran, dass Sie sich eben nicht einig werden über irgendetwas. Der eine hat die Spitzfindigkeit, der andere jene, und schon wird wieder getrennt. So ganz unbekannt ist uns diese Sache ja auch nicht. Wir haben anscheinend von den Juden da auch leider etwas übernommen. Auch bei den Christen ist nicht immer alles Einheit. Aber so schlimm, wie es damals war, ist es Gott sei Dank heute nicht mehr. Und so hatte der Apostel Paulus auch in allen seinen Gemeinden zum großen Teil diese Schwierigkeiten, am deutlichsten wohl in Galatien, bei den Galatern, das kennen wir aus dem Galaterbrief. Aber wenn wir auch einmal den Kolosserbrief aufmerksam durchlesen, da wehrt er sich auch schon dagegen, dass da Geschwister in der Versammlung waren, die ganz energisch aufgetreten sind und gesagt haben, wir müssen wieder zur Beschneidung zurückkehren. Sonst können wir nicht die Fülle des Herrn, des Evangeliums erreichen. Dadurch gab es dann diese Schwierigkeiten. Und etwas Ähnliches muss auch in Philippi gewesen sein. Denn er sagt hier, vielleicht hat er auch auf andere Gemeinden geschaut. Wir wissen nicht, ob in Philippi das schon so weit war, aber er hat gewarnt davor. Seht auf diese Hunde. Lieben, der Ausdruck Hund ist ja nun ziemlich brutal. Aber der Apostel Paulus übernimmt ihn. Denn gerade diese orthodoxen, strenggläubigen Juden nennen auch heute noch alle, die nicht zu ihnen gehören, vor allem die aus den Nationen oder Heiden, Hunde. Und deshalb ist der Hass zwischen den Völkern um Israel herum und diesen strenggläubigen Juden fast unüberwindbar menschlich gesehen. Denn wenn die Juden die anderen Hunde nennen, dann schlagen die natürlich zurück und sagen, ihr Juden, ihr seid fast noch schlimmer als Hunde. Und so hat es in all diesen Tausenden von Jahren diesen Hass und diese Schwierigkeit gegen das Volk Israel gegeben. Zum Teil natürlich auch, weil es das auserwählte Volk war. Aber wir müssen gerechterweise sagen, die Juden haben auch nicht das erfüllt, was das Gesetz ihnen gesagt hat. Sie sollten sich zwar von den anderen absondern, aber sie sollten sie nicht hassen und nicht Hunde und nicht Abschaum der Menschheit nennen, sondern sie sollten Vorbild sein, und das haben sie nicht getan. Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Und das war es, was eben in der Gemeinde aufgetreten war, dass der eine durch die jüdischen Verführer gesagt haben, wir müssen wieder uns beschneiden lassen, wir müssen wieder den Sabbat einhalten, wir müssen dieses und jenes beachten. Sie wollten auch Visionen haben, sie wollten Engelverehrung einführen, und alle diese Dinge führten natürlich zu enormen Spannungen in den Gemeinden. Und deshalb hier diese ganz deutliche Warnung davor, darüber zu wachen, dass das in Philippi nicht auch so stark auftritt. Philippi scheint in dieser Hinsicht nicht so gefährdet gewesen zu sein, weil wir ja schon bei der Gründung der Gemeinde feststellten, sie hatten keine Synagoge. Deshalb konnte Paulus auch nicht in der Synagoge anfangen zu wirken, wie er das sonst getan hat, sondern sie trafen ja einige gläubige Frauen am Flusse. Und wir sehen, dass offensichtlich der jüdische Einfluss nicht so stark war und vielleicht auch da nicht so stark wurde. Aber Paulus warnt davor. Und wie tut er das? Er sagt, wir wollen uns in Christus Jesus rühmen, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gottes dienen. Und das führt er ja nun im Kolosserbrief Kapitel 2 genauer aus. Ich möchte das nur kurz andeuten, was er sagt. Er sagt, die Beschneidung des Juden, das ist eine Zerschneidung. Gott hatte das zwar angeordnet, es war das äußere sichtbare Zeichen zur Zugehörigkeit des Volkes Israel, war absolut in Ordnung, aber der beschnitten war, der stellte sich unter das Gesetz. Und jetzt kam ja die Botschaft des Evangeliums, und Paulus war ja der starke Vertreter dieser Verkündigung, er war ja der Evangelist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, alleine durch den Glauben und nicht durch des Gesetzes Werke. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt, er ist das Ende des Gesetzes. Liebe, es wird oft heute einmal sehr leichtfertig auch von jungen Leuten gesagt, ja, der Paulus, der hat gesagt, das Gesetz ist zu Ende und so weiter, also brauchen wir kein Gesetz mehr. Ihr Lieben, nicht mehr unter dem Gesetz stehen bedeutet nicht Gesetzlosigkeit. Nicht mehr unter dem Gesetz stehen bedeutet, ich setze meine Hoffnung nicht mehr auf die Erfüllung des Gesetzes, sondern ich setze meine Hoffnung auf den, der das Gesetz für mich erfüllt hat. Und das ist Jesus Christus. Gesetzlosigkeit wird immer unter dem Gericht Gottes stehen. Die Gesetzlosen stehen unter dem Zorn Gottes. Deshalb kann keiner von uns sagen, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind, lasse ich mich nicht mehr trauen, weil das eine menschliche Einrichtung oder eine gesetzliche Sache ist. Die Gebote des Herrn, die 10 Gebote, die gelten für alle Geschöpfe, gelten zu aller Zeit. Gott wird sie nie aufheben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte, und vor allen Dingen auch ein sehr ernstzunehmendes Gesetz, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. die werden nicht aufgehoben. Aber Lieben, ich sage es noch einmal, wir stehen nicht mehr unter Gesetz, sondern wir stehen unter der Gnade. Wir sind gerechtfertigt. Und das bringt der Apostel Paulus ja hier zum Ausdruck. Nicht mehr unter Gesetz, Gerechtigkeit, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wir wissen, dass auch Luther lange Zeit in seinem Leben mit dieser Frage gekämpft hat. Und er war ja der uns nun in der deutschen Bibel diese Gerechtigkeit alleine aus dem Glauben in besonderer Weise wieder nahegebracht hat. Auch Paulus war eben einer, der es nicht am Anfang verstehen konnte, wie Gott jemand rechtfertigt ohne das Gesetz. In Wirklichkeit wusste aber Gott ja, und das hat er auch gesagt, durch das Gesetz wird keiner errettet werden. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wie meint denn das Paulus? Nun, die Überlegung ist eigentlich ganz einfach. Dort, wo es kein Gesetz gibt, dort gibt es auch keine Gesetzesübertretung. Wisst ihr, das ist so ein Gedanke, der heute immer mehr hochkommt. Heute will doch keiner mehr Autorität anerkennen. Und habt ihr einmal so an den Wänden gespritzt ein A gesehen, mit einem Kreis drumherum oder auch auf anderen Zeichen? Das heißt nichts anderes als Anarchie. Und das wird heute immer stärker. Die Anarchisten, die sagen, lasst uns alle Gesetze abschaffen, dann gibt es keine Gesetzesübertreter mehr. Dann brauchen wir keine Polizei, dann brauchen wir keine Gefängnisse mehr, dann haben wir das goldene Zeitalter. Aber ihr Lieben, das ist doch absoluter Wahnsinn, das ist doch absolutes Chaos. Das weiß doch jeder vernünftig denkende Mensch, dass wenn wir die Straßenverkehrsordnung abschaffen und jeder fahren kann, wie er will, dass es dann an der nächsten Kreuzung bumst. Kann doch keiner sagen, ich fahre bei Rot über die Kreuzung, geht doch mich nichts an. Deshalb müssen wir immer mehr Gesetze haben. Und dann kommen die Leute und sind so engstirnig oder so betört und sagen, alles abschaffen. Jeder soll machen, was er will. Dann gibt es keine Übertretung des Gesetzes mehr. Nein, sagt Paulus, so ist das ja nicht gemeint. Aber dann kommt er auf einen Gedanken, den wollen wir uns einmal näher anschauen. Er sagt, wenn jemand sich rühmen könnte seines Fleisches, des Gesetzes, und das taten ja die Juden, sie rühmten sich sehr, Juden zu sein. Die Juden sind außerordentlich selbstbewusst. Sie achten die Juden als die auserwähltes Volk. Sie haben ja auch wirklich etwas zu sagen. Wir müssen zum Beispiel ohne weiteres anerkennen, dass wir die Bibel mit wenig Ausnahmen aus der Hand der Juden haben. Es waren fast alles Juden, die geschrieben haben. Dann kommt ein ganz großer Vorzug, sagt der Apostel Paulus, aus unserem Volke ging Jesus Christus, der Herr, hervor im Fleische. Der Jesus sagt, das Heil kommt aus den Juden. Insofern haben sie ein ganz großes Vorrecht. Aber sie haben natürlich auch eine ganz große Verantwortung. Und dieser Verantwortung haben sie nicht entsprochen. Insgesamt muss man sagen, hat das jüdische Volk seinen Auftrag, Vorbild für alle Völker zu sein, Zeugnis für alle Völker zu sein, wie der gnädige Gott an ihnen gehandelt hat, haben sie im Grunde genommen nicht erfüllt. Ja, sie haben Böses hinzugetan. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Kreuzige ihn. Johannes Evangelium, Johannes muss sagen, er, der Herr Jesus, kam in das Seine. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und der Jesus musste zu seinen Juden, Volksgenossen sagen, das ist eure Sünde, dass ihr nicht an mich glaubet. Wir kennen die traurige Geschichte. Wir wissen aber, dass auch Gott darüber gewaltet hat, dass er aber jetzt hier eine Gerechtigkeit durch den Glauben geschenkt hat. Aber Paulus ist hier sehr genau und sagt seinen Judengenossen, wenn sich jemand rühmen könnte nach seinem Fleische, was ihr ja tut, ihr rühmt euch ja eurer Werke und hofft, durch eure Werke gerecht zu werden. Wenn das möglich wäre, dann will ich euch sagen, dann hätte ich es geschafft. Und jetzt will ich euch einmal sagen, warum ich mich des Fleisches und des Gesetzes rühmen könnte. Und jetzt zählt er einige Dinge auf. Erstens einmal bin ich beschnitten worden, ganz genau nach den Geboten des Gesetzes am achten Tag. Das habe ich erfüllt. Viele von euch können das nicht so sicher sagen, aber ich kann es sagen. Außerdem bin ich ein echter Israelit. Meine Abstammung ist einwandfrei, da gibt es gar nichts. Er war ja einer der begabtesten Männer Israels. Er war zu den Füßen Gamaliels. Er kannte sich im Gesetz aus. Er sagt, ich habe einen Vorzug, den nicht alle Juden haben. Ich kann nachweisen, dass ich aus dem Stamme Benjamin bin, von dem auch Saulus entstanden ist, der König Saul. Nicht Saulus, sondern der König Saul. Ein Stamm Benjamin. Ich kann das nachweisen, meine Vorfahren. Wenn also einer sagen könnte, er hat eine gute, echte jüdische Tradition, das kann ich bestätigen. Ich bin nämlich auch ein Hebräer. Ich stamme nicht nur aus dem Stamme Benjamin, sondern ich kann nachweisen, dass ich ein Hebräer bin. Das war noch eine besondere Elite im Volke. Und außerdem bin ich ein Pharisäer. Das heißt, ich gehörte zur obersten Führungsgruppe. Es gab zu der damaligen Zeit, man schätzt vielleicht, 5000 Pharisäer. Das war die strengste jüdische Sekte, die es im Volke Israel gab. Wir wissen aber auch, dass es die schlimmsten Feinde des Herrn Jesus waren, mit wenig Ausnahmen. Und aus den Pharisäern heraus kamen ja dann auch die Männer aus dem Synedrium. Es waren dann wieder 71 Männer aus den Pharisäern, die nachher die Führungsschicht gaben. Und so konnte Paulus sagen, und außerdem war ich ein Verfolger der Gemeinde. Also das, was ihr jetzt als Hass gegen die Gemeinde des Herrn Jesus ausführt, das hatte ich auch. Und zwar in einer Weise, wie ihr alle gar nicht. Ich war nämlich tatsächlich der Verfolger. Und deshalb dürfen wir uns nicht wundern, dass zum Beispiel die Christen, als dann der Barnabas nach Antiochien kam und den Paulus mitgebracht haben, sagten, den Paulus bringst du mit, den kennen wir doch. Das war doch der schlimmste Verfolger unserer Brüder. Was hat der für Unheil angerichtet? Wie viele kamen die ins Gefängnis? Wie viele wurden umgebracht? Als der Saulus raste, sich Papiere geben ließ von seiner obersten Behörde, dass er in der Hinsicht volle Freiheit hatte, zu verurteilen, einzusperren. Wir kennen doch seine Geschichte als Saulus von Tarsus. Bis zu dem Augenblick, wo aus dem Saulus von Tarsus, dem Verfolger, ein Saulus von Damaskus zum hingegebensten Diener des Evangeliums wurde. Als Jesus Christus, unser auferstandener Herr, ihm begegnete, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann Saulus fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dann bekommt er den wunderbaren Auftrag, Apostelgeschichte 9. Ich werde ihn zum Verkündiger des Evangeliums machen. Er wird den Königen und den Herren, er wird dem Volke Israel und der ganzen Welt die Botschaft von mir verkündigen. Und er wird erkennen, welches Herzeleid er auf sich nehmen wird, um meinetwillen. Deshalb kann Paulus immer wieder von den Leiden sprechen, die er auf sich nehmen wird. Aber hier sagt er, ein Verfolger der Gemeinde. Und nun achtet einmal darauf, der Apostel Paulus hat eigentlich seine frühere Zeit nie in irgendeiner Weise gewissermaßen als schwere Sünde angesehen. Denn er tat es tatsächlich aus Unwissenheit. Und das hat ihm Gott vergeben. Er konnte zum Beispiel sagen, ich war untadelig im Gesetz. Da war keiner da, der ihm irgendetwas nachweisen konnte. Er war also kein lauer Nachfolger in der früheren Zeit. Nein, er nahm es ganz, ganz ernst. Und da blieb er auch später dabei. Er sagte, ich kann es nicht sagen, ich habe die Gesetze nicht beachtet und ich habe das gar nicht so ernst genommen. Nein, das nicht. Er konnte sagen, nach dem Gesetz gesehen, untadelig. Und das mussten ihm seine Judengenossen abnehmen. Da konnte keiner sagen, Paulus, ich habe dich beobachtet, dass du eben das nicht gehalten hast. Aber jetzt kommt der große Umschwung. Jetzt kommt eben durch die Begegnung in Damaskus. Und jetzt kann er sagen, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen. Um deswillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, für Kot achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Liebes, können wir verstehen, warum diese gesetzestreuen Juden ihn jetzt dermaßen bekämpften, ihn dermaßen hassten. Denn das, was er ihnen jetzt hier entgegenbringt, dass er das alles, was er als Vorzug hatte, als gerechter Jude im Gesetz, als Lehrer unter den Füßen Gamaliels, alles, was den Juden heilig, Lebensinhalt war, teuer war, das verkündigt dieser Paulus jetzt als Kot, als Dreck, als Verlust. Er sagt, ich habe jetzt etwas ganz, ganz anderes gefunden. Ich habe das Vorzüglichste gefunden, was es überhaupt gibt. Ich habe Jesus Christus, den Heiland und Erretter gefunden, den Messias, euren Messias, den ihr erwartet, den habe ich gefunden in Jesus Christus. Lieben, wenn man das den Juden heute sagt, da werden die genauso böse noch. Wir haben einmal in Jerusalem an der Tempelmauer einem Juden ein Traktat gegeben, ob es nun klug war oder nicht, wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Er hat es angenommen, hat es gelesen und plötzlich trampelt er auf diesem Traktat herum und empört sich und wird wütend. Dann kommt ein anderer angelaufen und dann tuscheln sie so miteinander. Dann hat er das Traktat wieder aufgehoben und haben sie beide so gelesen. Da hat man gemerkt, diese Empörung. Ein andermal habe ich miterlebt, dass an der Klagemauer, vielleicht kennt ihr diesen großen Platz von den Bildern her, kam ein ganz junger Bursche, ich habe mich gewundert über den Mut dieses Jungen. Der hat gefragt, kam sofort, als er da so stand und angefangen hat zu reden, sofort eine kleine Gruppe von schwarz angezogenen Orthodoxen um ihn herum. Und er hat gesagt, ich will euch eine Frage stellen, darf ich das? Ja, die Juden sind an sich sehr diskutierfreudig, wenn man sie fragt. Gerne. Dann hat er gesagt, wisst ihr, dass Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, der gestorben ist auf Golgatha, wisst ihr, dass das euer Messias ist? Oh, dann haben sie ihn umringt. Sie haben ihn nicht geschlagen, aber sie haben ihn einfach durch die vielen weggedrängt. Er musste von der Klagemauer weg, damit er kein Unheil anrichten kann. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass dieser Junge, er musste allerdings die Situation kennen, ein Fremder war es nicht, denn ein Fremder würde es wahrscheinlich nicht wagen. Aber da hat er den Nerv getroffen. Und Lieben, das ist auch heute noch so. Die orthodoxen Juden glauben einfach nicht, dass Jesus Christus der Messias ist. Es muss ihnen die Binde von den Augen genommen werden. Und wenn sie in dieser fanatischen Art nun versucht haben, in die Gemeinde hineinzukommen, dann können wir sehen, was das für ein Sprengstoff war. Und in dieser Weise sagt Paulus, eben nicht mehr Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Lieben, wir können das uns nicht so recht vorstellen, die wir von klein auf das Evangelium gehört haben. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Schwierigkeiten, die Frage Gesetz und Evangelium aus dem Grunde, weil ich noch nie meine Hoffnung auf das Gesetz gerichtet hatte. Ich habe von vornherein gehört, nur durch den Glauben an Jesus Christus kann man errettet werden. Aber wenn ein Jude eben sein ganzes Leben lang gelebt hat, und wir können uns ja gar nicht vorstellen, mit welcher Intensität die Juden das Gesetz lieben. Die schreiben sich das Gesetz auf ganz kleine Kärtchen. Die können ja so klein schreiben, da wundert man sich manchmal. Und diese kleinen Kärtchen, die stecken sie an die Haustüre. Die tragen sie mit sich. Da haben sie hier so eine kleine Schachtel da vorne dran. Da nehmen sie es ganz wörtlich. Ihr sollt mein Wort auf der Stirne tragen. Das nehmen sie ganz wörtlich und haben nun hier diese Bänder rum. Und da ist das Gesetz drin. Und darauf stützen sie sich. Und dann sagen sie jeden Tag mehrmals in ihren Gebeten, wir lieben dein Gesetz, o Herr. Für sie ist das Lebensinhalt. Und nun kommen wir und sagen, ihr lieben Leute, das nützt alles nichts. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Ihr haltet es ja doch nicht ein. Kehrt um, kehrt zu dem, der das Gesetz erfüllt hat. Sagt ja zu Jesus Christus. Das ist für sie, wenn der Geist Gottes sie nicht in die Gnade führt, fast unmöglich zu begreifen. Es wird auch oft einmal gesagt, dass die Juden Jesaja 53 ausließen in ihren Lesungen. Ich habe mich in der Zwischenzeit erkundigt, das stimmt allerdings nicht. Sie lesen Jesaja 53 von dem leitenden Gottesknecht. Aber sie haben eine sehr einfache Lösung gefunden. Sie sagen, ihr Christen behauptet, dieser leidende Gottesknecht, das sei euer Jesus. Und das stimmt gar nicht. Der leidende Gottesknecht, das sind wir, das Volk Israel. Wir leiden um Gottes Willen. Und deshalb ist für uns Jesaja 53 ein Zeichen, dass wir von Gott immer noch angenommen sind. Ich habe allerdings viel Literatur bekommen, auch in Israel, was unter die Juden verteilt wird. Und da ist ein besonderes Buch, wo 16 Rabbiner von ganz Europa, es sind zum Teil schon Geschichten und Berichte, Zeugnisse, die über 100 Jahre alt sind. Ich habe einmal dieses Buch durchgelesen, da stellte ich fest, dass fast jeder jüdische Rabbiner, der zum Glauben an den Herrn Jesus kam, und das kommt immer wieder vor, nicht so viele, aber es kommt immer wieder vor, fast immer Jesaja 53 der Punkt war, wo ihnen der Herr die Binde von den Augen wegnehmen konnte und sie dann in Jesaja 53 den leidenden Gottesknecht, den Herrn und Heiland Jesus Christus gefunden haben. Und wenn sie das natürlich in die Synagoge hineingetragen haben, dann war es aus und vorbei. Dann waren sie die Ausgestoßenen, die Ketzer, die Gotteslästerer. Aber das eine steht auch fest, wir haben in unseren Versammlungen hin und her ja auch Brüder, die Juden waren, zum Glauben gekommen sind. Ich denke zum Beispiel an unseren, den ich sehr geliebt und geschätzt habe, Bruder Andi Ungar. Ich weiß nicht, ob ihr ihn von seinen Schriften her noch kennt. Der kam aus Ungarn, Andi Ungar, das war ein Volljude, zum Glauben gekommen. Aber wenn ein Jude einmal wirklich zum Glauben kommt, lieben, dann sind das die treuesten fast, die man sich vorstellen kann. Genauso wie Saulus damals in seinem Fanatismus ein so hingegebener Mann an das Gesetz war, so wurde er nach seiner Damaskusstunde genauso ein hingegebener Mann. Und das findet man immer wieder bei einer echten Bekehrung der Juden. Was sie machen, das machen sie ganz mit Hingabe. Und insofern können sie uns auch ein Vorbild sein. Apostel Paulus sagt jetzt noch etwas Weiteres. Er sagt, drei Dinge habe ich nun gelernt, nachdem ich zum Glauben an Jesus Christus kam. Nicht durch des Gesetzes Werke. Um ihn, den Herrn Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden näher kennenzulernen. Ihr Lieben, der Apostel Paulus hat den Herrn Jesus wohl in einem Maße gekannt, wie wir es nicht erkennen. Sonst hätte er den Epheserbrief nicht schreiben können, sonst hätte er den Kolosserbrief nicht schreiben können. Das schreibt er ja über die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und trotzdem weiß er, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, nicht, dass ich schon vollkommen bin, aber ich jage ihm nach, das Ziel anschauend. Deshalb können wir sagen, das dritte Kapitel hat das große Thema Jesus Christus, mein Ziel. Und dieses Ziel fängt bei ihm mindestens damit an, dass er ihn, den Herrn Jesus, jetzt noch besser erkennen will. Lieben, kennenlernen ist noch etwas anderes als erkennen. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es im Alten Testament in einer wunderbaren, ich möchte einmal sagen, keuschen Weise gesagt wird, dass wenn ein Mann seine Frau erkannt hat, dass sie dann schwanger wurde. Das ist diese innigste Verbindung, von der auch der Apostel Paulus in Epheser 5 sagt, ich deute das Geheimnis der Ehe mit Christus und seiner Gemeinde. Und dieses Erkennen ist mehr als nur ein bisschen kennenlernen. Das heißt, eins werden im Geiste, wie er hier geschrieben hat, dass wir im Geiste Gottes dienen. Eins werden mit diesem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich möchte ihn noch besser erkennen lernen. Ich möchte noch besser eins werden mit ihm. Und deshalb kann er auch in Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 27 dann schreiben, ich deute ich den Reichtum des Geheimnisses des Christus. Den Reichtum des Geheimnisses des Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Christus in ihm und er in Christus, das war es, was er noch mehr und mehr erkennen wollte. Dieses Einssein in ihm. Und dadurch natürlich dann auch die Kraft seiner Auferstehung. Lieben, von der Kraft seiner Auferstehung spricht er in wunderbarer Weise im Epheser 1. Lest einmal durch Vers 15 bis 22. Dort führt er auf. Und dort schreibt er aber, die überschwängliche Größe seiner Kraft in uns, den Glaubenden. Diese Kraft der Auferstehung, die ist nicht nur für Paulus da, sondern die ist auch für uns da. Wir dürfen in der Kraft der Auferstehung leben. Christus in uns bedeutet die Kraft der Auferstehung in uns. Und so ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus für uns das herrlichste Hoffnungsgut, weil auch wir in ihm und mit ihm auferstehen werden. Das kommt auch so wunderbar in Römer 8, Vers 11 zum Ausdruck. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, Christus in uns, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Das ist die Kraft der Auferstehung, die wir heute aber schon ganz praktisch erfahren dürfen. Wie, das wollen wir in der weiteren Betrachtung noch etwas näher kennenlernen. Geliebter Herr, wir danken dir, dass wir so diesen Tag beginnen durften in der Stille vor dir. Herr, wir danken dir immer wieder für deine Langmut und für deine Güte, dass du durch dein Wort so gnädiglich, barmherzig, liebend zu uns redest. Ja, wir dürfen an deinen 23. Psalm denken, wo David schon sagen konnte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führet mich auf grüne Auen und zu frischen Wassern. Er ist bei mir. Und das dürfen wir in besonderer Weise sagen, die wir dein Eigentum sein dürfen, die wir Kinder Gottes sein dürfen, die wir deinen Geist empfangen haben, der uns nun in alle Wahrheit leitet. So danken wir dir, geliebter Herr, für dein Wort, für die Kraft deines Wortes, für die Kraft deines Blutes, ja, für die Kraft deiner Auferstehung, die auch unsere Auferstehung sein wird. Wir beten dich an und preisen deinen Namen und durch dich immer wieder unseren Gott und Vater. Amen.